Das Arztgespräch, der Podcast von Ärzten für Ärzte und für interessierte Menschen, die sich eine Meinung bilden wollen zu Themen, die uns Ärzte im Praxisalltag beschäftigen.
Unser Thema heute, die EAU. Digitalisierung schlägt Effizienz. Mein Name ist Christian Sommerbrot, Facharzt für Allgemeinmedizin und Hausarzt in einer Gemeinschaftspraxis in Wiesbaden.
Und ich bin Dr. Christian Köhler, ebenfalls Facharzt für Allgemeinmedizin und auch Hausarzt in einer Gemeinschaftspraxis in Wiesbaden. Hallo Christian.
Hallo Christian, frohes neues Jahr.
Ja, dir auch. Ja, das neue Jahr hat angefangen. Wir machen unseren ersten Podcast dieses Jahr, ne? Und haben gleich wieder ein Thema, was ziemlich aktuell daherkommt, ne?
Ja, die elektronische AU wurde jetzt zum 01.01. eingeführt und das ist eigentlich Grund genug, sich mit der Thematik mal zu beschäftigen.
Genau, ja, das ist ja etwas, wo viele tatsächlich noch nicht so genau darüber Bescheid wissen, auch Arbeitgeber, also viele, die ich in meinem Umfeld jetzt mal gefragt habe, die ich kenne, die jetzt zum Teil in Personalabteilungen tätig sind, Steuerberater, die wissen Bescheid, aber jetzt auch aus der Familie und dem Umfeld, wo einige in kleine Unternehmen führen oder tätig sind, die haben jetzt mir unisono alle geantwortet, so genau wissen die jetzt noch gar nicht, wie das funktioniert. Hast du da schon Erfahrungen?
Nee, das gleiche Problem. Also wir diskutieren das auch, KV im Hausärzteverband, in der Praxis selber, mit Patienten, auf Arbeitgeber-, auf Arbeitnehmerseite. Das ist tatsächlich eine relativ große Verwirrung, die da reingekommen ist. Und vielleicht beschäftigen wir uns mal mit der EAU erst einmal, mit der Vorstellung, wo ist die denn hergekommen?
Genau. Ich wollte kurz dazu noch sagen, warum wir das heute machen. Ist ja nicht nur, weil wir jetzt als Ärzte diese EAU ausstellen, sondern weil wir ganz konkret auch als Arbeitgeber ja selber Betroffene sind, die sich erstmal schlau machen mussten, wie das ganze System jetzt neu funktioniert. Also das war jetzt so ein bisschen der Hintergrund, warum wir uns diesem Thema auch unter anderem angenommen haben.
Ja, wir sind auf beiden Seiten und das Spannende ist, dass beide Seiten, also auf der einen Seite der ausstellende Arzt und auf der anderen Seite der Arbeitgeber, der das für seine Angestellten umsetzen muss, zwei völlig konträre Prozesse sind.
Genau, ja. Wir wollen kurz in die Historie blicken. Wo kommt das her? Also im März 2019 wurde das Termin-, Service- und Versorgungsgesetz verabschiedet, was damals vorsah, dass ursprünglich zum 1. Januar 2021 ein einheitliches und verbindliches elektronisches Verfahren zur Übermittlung von Arbeitsunfähigkeitsdaten durch die Ärzte an die Krankenkasse eingeführt werden sollte. Und damit dann die bisherigen papiergebundenen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen ersetzen sollte. Zum 1. Januar 2021 hat das nicht geklappt.
Nee, Corona kam dazwischen.
Corona kam dazwischen, hat vieles durcheinander gewürfelt. Glücklicherweise muss man tatsächlich heute sagen, weil das System, wie es aktuell praktiziert ist, hat auch seine Tücken, um es mal so zu formulieren.
Also die haben die Zeit nicht genutzt, um es zu verbessern.
Das stimmt, ja. Genau, es wurde auch in diesem Zusammenhang gesetzlich klargestellt, dass die Pflicht zur Übermittlung dieser Daten an die Krankenkassen den Ärzten bzw. den Einrichtungen obliegt, die die AU ausstellen. Und die Bürgerinnen und Bürger, so stand es wohl im Gesetzentwurf, sollten aufgrund der vorgesehenen elektronischen Übermittlung von AU-Bescheinigung um mindestens 43 Millionen Euro entlastet werden. Wir haben mal in der Quelle geguckt, das ist so im Gesetzentwurf drin, wo die Daten herkommen, wissen wir nicht. 43 Millionen Euro, ob das jetzt so die relevante Menge ist, betrachtet steuerlich. Ja, kann jetzt jeder sich seine Meinung drüber bilden.
Also zuerst mal zur Pflicht. Diese Pflicht betrifft eigentlich nur die Übermittlung an die Krankenkasse. Und die Krankenkasse hat die Pflicht, diese Daten weiterzuleiten. Das Spannende an der Geschichte ist aber, dass bei Fehlern, da kommen wir später nochmal hin, letztendlich dann doch immer die Praxis in den Vordergrund geschoben wird und alle Fehler ausbügeln muss. Was die 43 Millionen Euro Entlastung bringen, da haben wir immer wieder verschiedene Studien, Bertelsmann, Robert Bosch Stiftung, die dann solche Berechnungen erstellen. Da wird natürlich dann berechnet, der Idealfall, mit dem beschäftigen wir uns heute auch nochmal. Denn genau das ist das Problem. Der Idealfall ist noch ganz, ganz weit weg. Im Moment ist es eher umgekehrt. Wir werden davon ausgehen müssen, dass es erstmal nicht zu einer Entlastung, sondern zu einer deutlichen Belastung kommt. Das können wir allerdings nicht so schön in eine große Zahl packen.
Und ab dem 1. Oktober 2021 werden die Daten der EAU elektronisch an die Krankenkassen übermittelt über den KIM-Dienst. Die EAU ausstellenden Ärzte, die benötigen dafür einen sogenannten elektronischen Heilberufeausweis, den inzwischen auch alle haben. Das System wird auch gut praktiziert. Inzwischen sind schon knapp über 60 Millionen EAUs übermittelt worden, jetzt im Lauf des letzten Jahres knapp, kann man sagen.
Ja, aber würde ich hier gerne auch nochmal sagen, also der elektronische Heilberufeausweis, das ist schon was, worüber ich mich aufrege, der wird verpflichtend eingeführt. Die Ärzte müssen den bestellen, der kostet 10 Euro im Monat.
Oder 500 Euro für 5 Jahre.
Genau, ja. Man muss den dann immer gleich in einem größeren Stücksatz holen, aber so ungefähr 10 Euro im Monat kostet der elektronische Heilberufeausweis. Das ist eigentlich der klassische Arztausweis. Und den müssen auch Ärzte im stationären Bereich anschaffen. Die müssen diese Kosten tragen. Und die Ärzte, die ambulant tätig sind, bekommen 5 Euro von den Kassen erstattet mit der Argumentation, dass wir Ärzte von diesem Ausweis so viel haben. Das muss man sagen, wir können mit dem Ausweis überhaupt nichts machen. Also ich habe meinen Ausweis bei mir in der Praxis liegen. Ich nehme den nicht mit rum. Ich kann damit nichts anderes machen. Ich habe keine Vorteile, die ich nicht mit meinem alten Arztausweis auch hätte.
Der noch keinen Chip enthält. Ne? Also der alte Arztausweis sieht genauso aus wie der EHBA, also der elektronische Heilberufeausweis, und der reguläre vorherige Heilberufeausweis sind identisch, nur dass der neue halt einen Chip hat, mit dem wir diese digitalen Signaturen machen können, die aber auch im Prinzip nur einen begrenzten, die EAUs betreffen.
Ja, und das Einzige, was man damit machen kann als Arzt, ist, dass man die Apotheke geht und eben rezeptpflichtige Medikamente so kaufen kann. Ja. Das muss man aber sagen, dafür braucht man keinen Arztausweis. Man kann sich auch selbst einfach schnell ein Privatrezept ausstellen und dann umgeht man diese lästigen Passprüfungen in den Apotheken. Ist viel unkomplizierter. Also insoweit ist es tatsächlich, dass wir auch hier wieder werden die Praxen mit Kosten belastet. Denn man muss immer sagen, diese ganzen Maßnahmen werden immer eingeführt mit der Argumentation, hier werden die Bürger, hier werden der Steuerzahler, hier werden die Krankenkassen mit bestimmten Eurosummen entlastet. Aber wer belastet wird, das wird überhaupt nicht besprochen. Und jetzt haben wir hier zum Beispiel schon mal so eine Belastung und man kann das auf 129.000 Ärzte hochrechnen. Und wenn die Ärzte dann alle 5 Euro aus eigener Tasche zahlen müssen pro Monat, dann kommt da auch ein ganz erklägliches Sümmchen zusammen, was hier einfach eine Mehrbelastung ist, dem überhaupt keinen Nutzen, keinen Vorteil, kein nichts entgegensteht.
Das stimmt, ja. Aber zurück zum Thema.
Ja, ich reg mich über sowas auf.
Geändert hat sich jetzt nämlich zum 1. Januar 2022, dass jetzt die Praxen verpflichtet sind, die EAU an die Krankenkasse zu übersenden. Und damit soll dann der Ausdruck wegfallen, den wir vorher dem Patienten mitgegeben haben, für den Arbeitgeber, den also vorher der Patient dem Arbeitgeber zukommen ließ. Die AU, die musste sonst entweder ab dem 1. oder spätestens dem 4. Tag dem Arbeitgeber vorgelegt werden, beziehungsweise vom Arzt, also der Arbeitnehmer musste sich spätestens am 4. Tag eine AU besorgen, genau. Vom Arzt. Arztbesuch vorausgesetzt, das geht auch per Videosprechstunde. Während der Corona-Zeit war das auch telefonisch erlaubt. Im Moment, glaube ich, ist es telefonisch noch, ist es noch im Moment?
Nein, nein, nein.
Nicht
also
mehr, ne?
Diese Idee, telefonisch das Ganze zu machen, ist jetzt schon wieder längst abgeschafft. Und,
ich glaube, seit Ende November, ne?
Genau. Aber wir haben ganz viele Patienten, die daran festhalten, die dann eine E-Mail schreiben und sagen, hier, ruf mich mal zurück, ich brauche eine Krankmeldung. Und dann muss man den Patienten im Grunde genommen sagen, ja, also weder ist das Telefonat noch die E-Mail eine Grundlage. Bitte buch was in der Videosprechstunde, komm in die Praxis. Und da sind wir bei so einem vielleicht anderen Punkt, aber die Videosprechstunde entlastet die Praxis nicht, weil in der Zeit, wo ich Videosprechstunde mache, kann ich keinen Patienten in der Praxis behandeln. Ja. Und damit ist das eine linke Tasche, rechte Tasche Prinzip, das tatsächlich nicht wirklich funktioniert. Wir haben jetzt gerade eine Infektwelle, wir sind Januar 2023, wir haben wirklich noch eine ordentliche Infektwelle am Laufen und da ist weder das eine noch das andere eine Entlastung.
Ja, ist eigentlich schlecht vorstellbar, warum man nicht in der Lage sein soll als Arzt, als Hausarzt, der seine Patienten in der Regel auch kennt, warum sollte man da nicht in der Lage sein, telefonisch auch zu beurteilen, ob jemand arbeitsunfähig ist oder nicht? Also ich finde, das ist eine Sache. Das ist eher wieder nochmal ein anderes Thema.
Ja, also die Grundlagen für so eine AU werden ja vom Gemeinsamen Bundesausschuss, vom GBA festgelegt. Das sind Richtlinien, die GBA-Richtlinien, da kann man nachlesen einfach. Und die werden letztendlich zwischen den Ärzten, den Krankenkassen und der Politik ausgehandelt. Und es geht natürlich darum, dass man auch einen Aufwand entgegensetzen will. Man soll schon richtig krank sein und die AU soll jetzt nicht so eine Art Zettel sein, den man einfach so bestellt.
Die AU, die darf maximal 3 Kalendertage rückdatiert werden, ist auch so eine Frage, die zum Beispiel in unserer WhatsApp-Gruppe sehr häufig auftaucht. Wie lange darf das denn zurückdatiert werden? Ich persönlich habe bisher tatsächlich, wenn man das mal länger als 3 Tage zurückdatiert hat, noch nie irgendeine Form von Regressbeschwerde oder sonstiges erhalten. Aber das ist nun mal gesetzt. Wir dürfen das ab dem 4. Tag nicht mehr rückdatieren. Also maximal 3 Kalendertage. Wobei es tatsächlich Kalendertage sind, keine Werktage, ne?
Genau, ganz wichtig. Also es geht darum, dass wir von montags dann bis freitags rückdatieren können. Das ist eigentlich damit gemeint. Oder andere Feiertage, dass man da so eine Brücke hat. Ansonsten muss man natürlich sagen, dass da ganz harte Kriterien sind. Man kann auch mal länger rückdatieren, aber da reden wir dann über sowas wie ein gebrochenes Bein oder so. Sicherlich nicht mit einer allein glaubhaften Schilderung eines Kopfschmerzes von vor 5 Tagen.
Genau, ja. Was war die ursprüngliche Idee mal, warum die EAU umgesetzt werden sollte, also in elektronischer Form und nicht mehr als analoger Durchschlag. Im Prinzip war die Idee, dass halt von der Arztpraxis die AU direkt an die Krankenkasse versendet wird. Das erfolgt bei uns über den KIM-Dienst, also über einen Bestandteil der Telematik-Infrastruktur, über eine gesicherte Datenverbindung. Der Vorteil ist, die Krankenkasse ist sofort über die Krankmeldung informiert. Die Idee ist ja ursprünglich gewesen, dass der Arbeitgeber, die Personalabteilung, das Lohnbüro, der Steuerberater, wer auch immer, die Zeiterfassung und Lohnbuchhaltung macht, halt die EAU von der Krankenkasse direkt zugesendet bekommt. Bei den Steuerberatern oder den Lohnbuchhaltern in der Regel über das Programm, das die nutzen, das ist häufig DATEV. Der Vorteil, den der Arbeitnehmer hat, er muss die AU nicht mehr proaktiv der Krankenkasse und dem Arbeitgeber zukommen lassen. Natürlich muss er den Arbeitgeber informieren, aber das hat er ja vorher auch. Und kann jetzt die EAU auch komplett per Videosprechstunde dann theoretisch ohne direkten Arztkontakt erhalten. Und die Idee war natürlich auch, dass diese Prozesse schneller abgebildet, personalschonend, ressourcenschonend, papierschonend, alles, was wir im Prinzip an Vorteilen von digitalen Prozessen hier immer ausweisen oder was immer ausgewiesen wird. In der Realität sieht es aber eben leider tristerweise anders aus.
Ja, ich meine, was muss man natürlich mal sagen? Dieses papiergebundene Verfahren mit Umschlägen, die ich dann eben zu verschiedenen Arbeitgeber und Krankenkasse trage als Arbeitnehmer, das ist natürlich schon auch alles echt antiquiert. Also da kommt man sich so ein bisschen wie der berittene Bote vor. Und dass diese Verfahren grundsätzlich auch digital viel besser abbildbar sind, das steht überhaupt nicht zur Diskussion. Das Problem ist, dass das, was wir kriegen, diese Versprechen überhaupt nicht einlöst. Mhm. Und da muss man natürlich einfach sagen, auch wenn jetzt man anfängt und dann sich damit rausredet, dass das später sicherlich mal besser wird, Das ist mir einfach zu wenig Fahrplan drin, zu wenig Druck und zu wenig Beschreibung eigentlich des eigentlich gewollten Ziels. Es wird mir zu viel Arbeit bei den Arztpraxen abgeladen. Das ist schlichtweg einfach so auf die Art und Weise auch eher ein digitaler Schildbürgerstreich als ein erfolgreich umgesetztes Projekt.
Genau, das ist ja auch das Problem an der Sache. Zum Beispiel, das Verfahren sieht momentan, die Realität sieht so aus, ein Lohnbuchhalter, ein Steuerberater gibt in seinem Buchhaltungsprogramm, in seinem Lohnerfassungsprogramm, nachdem er die Meldung des Arbeitgebers bekommen hat, mein Arbeitnehmer ist krank vom 1.2. bis zum 5.2. Gibt er das in sein Buchhaltungssystem ein, markiert das als Zeit, in der der Arbeitnehmer krank ist, ohne AU. Das ist die Voraussetzung dafür, dass er dann, wenn der Arbeitnehmer jetzt wie in unserem Fall vom 1. bis zum 5. eines Monats krankgeschrieben ist, ab dem 6. eine Anfrage bei der Krankenkasse stellen kann.
Frühestens
ab dem 6. um quasi ein elektronisches okay zu bekommen, dass der Arbeitnehmer zu diesen Daten krank gemeldet ist. Ein Problem des Verfahrens zum Beispiel, dass dieses Verfahren momentan quasi das nach dem Pull-Prinzip funktioniert. Das heißt, die EAU wird von den Krankenkassen nicht automatisch an das Lohnabrechnungssystem übertragen, wenn die Anfrage da ist, sondern sie muss auf dem Krankenkassen-Server vorliegen. Wenn die dort noch nicht vorliegt, weil die Übertragung noch nicht funktioniert hat, weil die EAU noch nicht eingegangen ist, weil der Arbeitnehmer eben erst doch einen Tag zu spät da war oder die Bearbeitung aus irgendwelchen sonstigen Gründen nicht geklappt hat, dann muss der Lohnbuchhalter diesen Vorgang wieder neu starten. Ja, und das ist was zum Beispiel natürlich wahnsinnig Ressourcen fordert. Das muss immer aus diesem Lohnabrechnungssystem neu angefordert werden.
Also die EAU ist, vielleicht schlüsseln wir das Ganze mal so ein bisschen auf. Also die läuft ja jetzt schon eine Zeit lang. Die sollte ursprünglich Oktober 21 eingeführt worden. Wegen Corona hat sie nicht geklappt. Dann ist sie im Juli 22, sind die Durchschläge für die Krankenkasse verpflichtend dazu gekommen. Da gab es auch immer wieder Probleme. Und jetzt seit dem 01.01.23 sind die Durchschläge für den Arbeitgeber da. Und das, was du richtig beschrieben hast, das muss eben an die Krankenkasse geschickt werden per KIM und der Arbeitgeber muss sich das per DATEV oder einem ähnlichen Dienst bei der Krankenkasse abholen. Und da sind wir jetzt schon bei dem ersten Problem. Der Arbeitgeber muss es proaktiv abholen. Der Arbeitgeber muss, da kommen wir später nochmal drauf, wie das im Einzelnen aussieht, aber der muss tatsächlich höchst akkurat arbeiten, weil fehlerhaft eingegebene Daten führen dann zu der Meldung, dass keine Krankmeldung vorliegt bei der Krankenkasse.
Zum Beispiel falsche Daten, von wann bis wann der Arbeitnehmer krankgeschrieben
war. Und da muss auch der Arbeitnehmer, wenn er sich telefonisch krank meldet, ganz exakt die Daten angeben. Das sind alles Dinge, die sie bisher nicht tun mussten. Das heißt, das System ist furchtbar fehleranfällig, beruht sehr viel auf mündlicher Übermittlung und dann dem Eingeben von Daten, um überhaupt an die Bestätigung zu kommen. Und das kann nicht die Idee der Digitalisierung sein.
Genau, zumal es ja so ist, dass der Prozess folgendermaßen abläuft, dass ein kranker Arbeitnehmer seinen Arbeitgeber informiert. Mhm. Der Arbeitgeber informiert sein Lohnbüro oder seine Personalabteilung, seinen Steuerberater, dass der Arbeitnehmer erkrankt ist. Daraufhin wird dieser eben schon geschilderte Prozess initiiert. Es wird quasi eine Fehlzeit ohne AU angelegt, um dann nach Ablauf dieser Mindestfrist, die der Arbeitnehmer ohne AU quasi sich krank melden kann, bei der Krankenkasse abgerufen zu werden, um dann vielleicht bei einer falschen Eingabe der Krankheitsdaten oder bei noch nicht vorliegenden EAU einfach die Meldung zu bekommen, liegt keine AU vor. Dann muss das Ganze, wie eben schon gesagt, wieder neu gestartet werden. Der Arbeitgeber muss wieder informiert werden, die EAU liegt noch nicht vor, was gibt es denn da für ein Problem? Das heißt, das, was eigentlich abläuft, um diesen Prozess, diesen Digitalprozess zu initiieren, ist momentan noch ein Riesenaufwand, Ich weiß nicht, wie ihr es macht. Was ist denn, wenn jetzt jemand eurer Mitarbeiter sich krank meldet?
Ich bin gerade noch am Verarbeiten deines Satzes, also deines sehr langen Satzes.
Ich muss mir den nochmal anhören.
Ja, das ist ein Zungen- und Gehirnverdreher. Könntest du das nochmal wiederholen, schneller?
Krieg ich so nicht mehr hin.
Ne, wie machen wir das? Wir haben ja zwei Prozesse. Also einmal als Arzt ist es relativ einfach. Ich habe natürlich dieselben Regelungen, wie sie bisher immer galten. Der Patient kommt, meldet sich krank. Ich kann maximal 3 Tage rückdatieren fülle die Krankmeldung ganz normal aus. Und habe ich bei mir jetzt eben nicht nur das Feld Drucken, sondern da steht dann auch eben EAU signieren. Da drücke ich drauf. Und dann kann ich entscheiden, ob ich sofort signiere oder ob ich das abends gebündelt wegschicke. Da die Einzelsignierung viel zu viel Zeit frisst, hebe ich mir das natürlich auf, dass ich das abends alles gesamt wegschicke, was dann meistens immer noch mal bei uns in der Praxis laufen so pro Tag zwischen 40 und 60 AUs an und bis die alle weggeschickt sind, vergeht locker so eine halbe Stunde, die ich dem System beim Denken zugucke, bevor ich es dann beenden kann. Aber viel interessanter ist dann eben der Arbeitgeber oder Arbeitnehmer, der dann anruft, wenn ich jetzt mal unsere Angestellten nehme, die rufen an und sagen, hallo, ich bin krank, mein Arzt hat mich krankgeschrieben. Und interessanterweise ist es natürlich bei medizinischen Fachangestellten so, dass die sehr genau Bescheid wissen und dann den Zettel auch richtig vorlesen können. Aber ich habe ganz viele Patienten, die mit den Angaben, wann wurde die AU erstellt, wann beginnt der erste Tag, bis wann geht die Krankmeldung. Das ist nicht so ganz transparent auf diesem Krankmeldungsschein abgelegt und viele Patienten kommen da immer wieder sehr durcheinander. Das heißt, ich kann mir schon gut vorstellen, dass viele Arbeitnehmer ihren Arbeitgebern nicht ganz korrekte Daten angeben oder nicht so ganz genau wissen, was sie angeben sollen. Und noch schwieriger ist es, wenn die Krankmeldung perspektivisch länger läuft. Ich also sage, ich schreibe sie jetzt erstmal für 4 Wochen krank, aber es ist klar, dass sie die nächsten 3 Monate krank sind. Mhm. Das sind alles so Dinge, da gucken die nicht so ganz genau.
Oder was auch sehr interessant werden wird, ist, wenn jetzt zum Beispiel Reha-Aufenthalte dazwischen liegen. Oder genau. Wiedereingliederungen, die vielleicht nicht, Wiedereingliederung ist übrigens, da ist die EAU von ausgenommen, soweit ich weiß. Mhm. Aber wenn jetzt eine Wiedereingliederung zum Beispiel beendet wird, weil der Arbeitnehmer merkt, er ist doch noch nicht ausreichend belastbar, seine Tätigkeit wieder aufzunehmen und sich wieder krankschreiben lässt. Ja, ja. Das sind alles Tricks und Kniffe, damit dürfen wir uns in den nächsten Wochen und Monaten rumschlagen, weil das dann dazu führt, dass die EAUs, die wir übermitteln, wahrscheinlich zu Fehlermeldungen führen auf Seiten der Buchhaltungssysteme.
Genau, also das wird da dann problematisch werden. Das muss alles einzeln bearbeitet werden. Und das führt dazu, dass die Lohnbüros, die diese Daten erstmal alle zusammenführen müssen, überhaupt einen erhöhten Aufwand haben. Das heißt, Verwaltungskosten steigen. Die werden dafür Leute einstellen müssen. Dadurch wird unser Lohnbüro sicherlich ein bisschen teurer werden. Vielleicht jetzt nicht am Anfang, aber im Laufe des Jahres werden die da schon feststellen, das ist eine ganz schöne Mehrbelastung.
Ich glaube, das ist eine, ehrlich gesagt, ich habe mit unserer Steuerberaterin gesprochen. Für die ist das System im Moment nicht schwer zu bespielen, aufgrund der Probleme, die wir auch gerade geschildert haben. Und ich glaube, dass der Verwaltungsaufwand dort massiv steigen wird. Ja, also wäre jetzt interessant, wenn das hier Menschen hören, die sich da besser auskennen, gern noch mal einen Kommentar auf der Webseite hinterlassen. Also ich glaube zum Beispiel wirklich, dass das wirklich einen erheblichen zeitlichen Mehraufwand seitens dieser Steuerberater, die ja ganz viel die Lohnabrechnung, Lohnbuchhaltung von kleineren Unternehmen machen und die schon in der Corona-Zeit massiv gelitten haben, ja, und viel Arbeit hatten durch Kurzarbeit etc., dass die hier teilweise die Reißleine ziehen werden, weil sie sagen, das können wir vielleicht gar nicht mehr ressourcenmäßig, wenn, oder sie stellen es dann eben ihren Mandanten entsprechend in Rechnung.
Ja, aber noch lustiger wird es auch für Arbeitgeber, denn ich als Arbeitgeber muss jetzt handschriftlich ganz genau buchführen, wann sich meine Angestellten krank gemeldet haben, von wann bis wann, weil ich diese Daten dem Lohnbüro ja übermitteln muss. Und das bedeutet auch, dass ich tatsächlich nicht mehr von meinem Angestellten die Mitteilung bekomme, ich bin krank und mich darauf verlassen kann, da kommt ein Zettel, wo ich dann alle Daten entnehmen kann, sondern ich muss proaktiv diese Daten abfragen, muss mir die bestätigen lassen und wenn dann wieder irgendein Zahlendreher drin ist oder so weiter, muss ich dann ja nochmal anrufen und nochmal anfragen. Also es wird eine erhebliche Mehraufwand werden auf Seiten der Arbeitgeber, mit dieser Krankmeldung umzugehen, um dann die Daten entsprechend ans Lohnbüro oder die Lohnabteilung weiterzugeben.
Dann im Prinzip die Kritik, die wir jetzt auch haben, ne, ist neben den geschilderten Dingen auch, dass einfach wieder hier eine Idee, die vermeintlich sich erstmal nett anhört, konzeptionell nicht ausreichend gut zu Ende gedacht worden ist und zumindest schon mal nicht die Realitäten abbildet, denen wir uns stellen müssen, beziehungsweise diese kleinen Abweichungen vom normalen Algorithmus, die es halt im Leben nun mal gibt, nur schwer aufzufangen sind und wahrscheinlich immer dazu münden, dass tatsächlich ungeklärte Fehlzeiten entstehen.
Das ist schlimmer. Also man muss ja sagen, dass ich jederzeit unterschreiben würde, der bisher papiergebundene Prozess ist so ein völliger Anachronismus, der überhaupt nicht mehr die aktuelle Zeit widerspiegelt. Und insoweit bin ich ein absoluter Befürworter von der Digitalisierung solcher Prozesse. Das, was wir aber kriegen, ist eine absolute Mehrbelastung, vor allen Dingen von den Arbeitnehmern, von den Arbeitgebern von den anhängenden Abteilungen wie Lohnbüros und so weiter. Und bei den Arbeitnehmern hört sich das erstmal schick an, wenn ich es gesagt bekomme, du musst dich nicht mehr darum kümmern, das an die Krankenkasse zu schicken, du musst dich nicht mehr darum kümmern, das an den Arbeitgeber zu schicken. Umgekehrt, wenn das irgendwo in diesem technischen System hakt, fällt mir das als Arbeitnehmer alles auf die Füße. Weil es reicht ja nicht aus, dass ich mich einfach nur krank melde. Ich muss auch diese Krankmeldung vorweisen. Und ohne diese Vorweisung könnte das schlimmstenfalls bedeuten, dass ich unentgeltlich Urlaub einfach eingetragen kriege, obwohl ich krank war. Dass ich Kündigung, ist ja auch eine Frage, nicht abgegebene Krankmeldungen sind Kündigungsgrund. Also es entsteht hier eine durchaus sichtbare Rechtsunsicherheit, die auch im Moment nirgendwo abgebildet ist, wie da die Gerichte damit umgehen.
Dafür kriegt ja jetzt der Arbeitnehmer noch von uns den Papierdurchschlag für seine Unterlagen mit. Da ist aber eben Thema Rechtssicherheit zum Beispiel die Diagnose drauf. Das heißt also, wenn er irgendwann in die Verlegenheit kommt, seine AU nachzuweisen und dann noch das Glück hat, dass er seine papiergebundene, sein papiergebundenes Formular von uns noch zu Hause auffindet, da steht dann die Diagnose drauf, muss er dann auch sich dran setzen und die mit im Edding ausstreichen, weil das geht ja den Arbeitgeber nichts an, weshalb jemand krankgeschrieben worden ist.
Ja, aber viel schlimmer, nee, die werden bei uns in der Praxis anrufen und werden sich ärgern, warum das nicht funktioniert hat, denn wir sind ja verantwortlich für die Weiterleitung. Und für die interne Weiterleitung innerhalb der Krankenkasse mit DATEV und so weiter gibt es für die Patienten überhaupt gar keine Ansprechpartner. Also es ist auch bei allen Prozessen, die beschrieben sind, ist ganz klar festgelegt, egal wo in diesem System es hakt, am Ende des Tages muss der Patient sich wieder bei der Praxis melden und sich dort diese EAU oder diese AU dann noch einmal ausdrucken lassen. Und die werden ja nicht alle hochmotiviert und begeistert und dankbar kommen, sondern die sind alle total ärgerlich, dass es nicht funktioniert hat. Das heißt, es wird noch mehr Ärger und Frust in die Arztpraxen getragen.
Ja, so sehen die Realitäten aus. Auch noch was ich ganz lustig finde, wenn wir jetzt eine Krankmeldung erhalten, einer unserer Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen, dann haben wir ein Formular bekommen von unserem Steuerberater,
ja, wir auch,
wo eben Personalnummer, Name, die AU-Zeit händisch eingetragen wird. Also wir drucken dieses Formular aus, wir tragen handschriftlich den Namen, die Krankheitstage ein, wir schreiben drauf Arbeitsunfall, zählt, ja oder nein.
Zählt
ja.
das, weil du es ausdruckst, noch als digital?
Ja, Moment, oder? Das ist ja genau, das ist, aber das ist doch genau das, das ist Digitalisierung in Deutschland in 2023, dass wir genau dieses, ich mache dann Folgendes, ich werde es entweder aufs Fax legen oder ich scanne es ein als PDF, lasse es wieder rüberschicken. Das heißt, dieser Prozess, wie ich jetzt meine Buchhaltung informiere, der ist semi-digital. Genauso wie der Prozess, den der Arbeitgeber ja, intern verwendet, um mit dem Arbeitnehmer zu kommunizieren. Das heißt, das einzig Digitale, was abgebildet ist und das fehlerbehaftet, ist der Arzt, der einen Menschen krank schreibt und dieses an die Krankenkasse verschickt und die das einem Datensystem übermittelt, was aber nur funktioniert, wenn beide Seiten auch die Grundlage zum gemeinsamen Kommunizieren legen, was zum Beispiel schon mal heißt, dass beide die gleichen Datensätze haben, also gleiche Krankzeiten, gleiche Name, vielleicht ein Umlaut, nicht ausgeschrieben etc. Mhm. Das wird nochmal ein Riesenspaß.
Ja, also wobei man hier sagen muss, große Firmen, die jetzt zum Beispiel so ein digitales Zeiterfassungssystem haben, die optimal mit der Lohnbuchhaltung verkoppelt sind, die dann eventuell auch die Daten von DATEV damit kombinieren können, die haben natürlich tatsächlich einen Vorteil, die könnten viele Prozesse digital besser darstellen. Aber es ist natürlich eine Absurdität, dass viele mittelständische, kleinere Unternehmen, die so unter 50 Mitarbeitern haben, die können sich solche aufwendigen Digitalisierungen im Arbeitsalltag überhaupt nicht leisten.
Das und die sind ja verpflichtet, dieses System mitzuspielen.
Nee. Wir sind ja bei der Zeiterfassung nicht verpflichtet, ein digitales System zu erstellen, sondern wir müssen ja, wir können zum Beispiel die Zeiterfassung auch per Excel-Tabelle oder per handschriftlicher Tabelle führen. Also diese Zeiterfassung an sich führen, ist relativ unproblematisch. Das Problem an der Geschichte ist, dass wir jetzt hier eine Bruchkante haben, dass wir in vielen kleineren Unternehmen gar nicht die Möglichkeiten haben, diese Prozesse zu digitalisieren. Also kriegst du und ich auch diesen Zettel von unserem Lohnbüro oder Steuerberater, der das macht, wo wir diese ganzen Daten eingeben, die wir dann tatsächlich auch datenschutzmäßig durchaus kritisch per Fax oder mit einem verschlüsselten E-Mail-Kontakt an den Steuerberater weiterleiten, der dann daraus die Lohnabrechnung macht für den Ende des Monats. Und das ist natürlich eine erhebliche Verwaltungsaufwand innerhalb der Praxen. Das ist sowas, was zum Beispiel bei diesen 43 Millionen nie gerechnet wird.
Ja, das stimmt. Und das ist auch was, was eben unter Umständen auch vielleicht Kleinstunternehmen davon abhält, dieses System aufzusetzen. Sie sind ja im Prinzip verpflichtet, das zu tun.
Sie kommen nicht drum rum. Ich würde hier tatsächlich sagen, dass kleineren Firmen tatsächlich erhebliche Mehrbelastung in der Verwaltung haben, erst einmal. Und dann ist natürlich noch so ein ganz spannender Punkt, dieser ganze Kram, den wir jetzt vorgetragen haben, betrifft ja nur die Patienten,
gesetzlich versichert
sind. In dem Moment, wo du privat versichert bist, wo du eine Kinderkrankengeldfortzahlung hast, einen Minijob hast, irgendwelche AU-Bescheinigung aus dem Ausland hast,
gilt das alles
nicht. Wiedereingliederung.
Also alles, Kindkrank.
Genau, da fällt das alles raus und das sind dann Patienten, die dann plötzlich wieder auf dem ganz analogen Weg bleiben. Da sind auch bisher überhaupt gar keine Lösungen in Arbeit, wie das umgesetzt wird.
Ja, das heißt also, als Fazit, prinzipiell haben wir ein System, was eigentlich nett angedacht war, aber dann doch in der Praxis wieder mal zeigt, dass wir hier erhebliche Mängel bei der praktischen Umsetzung sehen und das Ganze momentan wieder so ein bisschen so ein großer Feldversuch ist, ne, um zu gucken, wie das weitergeht. Und auch ein Fazit, das, was wir in unserer Praxis daraus gezogen haben, ist, wir drucken weiter die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung für den versicherten ganz normal auf Papier aus und geben sie mit, so wie es bis zum 31.12.2022 auch Usus war.
Also es geht gar nicht anders, weil wir müssen die Patienten informieren in der Praxis. Allein das ist ein Zeitaufwand, der zum Teil gar nicht geht. Also wir haben das mal durchgerechnet. Wir würden bei uns in der Infektsprechstunde, wenn wir jeden Patienten ausführlich aufklären würden, würden wir locker 5 bis 10 Patienten pro Tag weniger behandeln können. Und die Rechtssicherheit ist auch unklar.
Das heißt, Entschuldigung nochmal, dass diese Arbeitszeit ist unvergütete Arzt-Patienten-Zeit.
Genau, die kannst du nicht abrechnen, die kannst du nicht darstellen. Abrechnen
und die fällt auch in der Patientenbehandlung weg.
Genau, also die Zeit ist nicht da, die Patienten, also wir können das in den Praxen nicht leisten. Es ist eine Rechtsunsicherheit und solange das rechtsunsicher ist, würde ich dem Patienten auf jeden Fall was mitgeben, was rechtssicher ist und das ist und bleibt nun mal einfach der papiergebundene Ausdruck mit Unterschrift. Der digitale Weg ist nicht rechtssicher am Ende des Tages. Und wir sind auch in der Praxis überhaupt nicht in der Lage, wenn da jetzt irgendwelche Systeme hängen und die Patienten dann bei uns in den Praxen anrufen und nochmal Nachdruck haben, das können wir gar nicht abarbeiten. Also wir werden mit so viel Anrufen geflutet schon von Patienten, die krank sind, dass wir die Patienten, die dann wegen Verwaltungsfehlern anrufen, nicht abarbeiten können. Deswegen ausdrucken, ausdrucken, ausdrucken. Für die Arbeitgeber ist es auch eine Entlastung, denn wenn der Angestellte seinem Arbeitgeber diesen Zettel abgibt, hat der Arbeitgeber was wirklich Haptisches, was man dann eventuell nochmal digital abrufen kann, wo eben auch keine Zahlendreher drin sind, keine Verständnisprobleme drin sind. Also im Moment ist das System noch so fehleranfällig, dass tatsächlich wir an dieser papiergebundenen Variante überhaupt nicht dran vorbeikommen.
Ja, so viel als schönes Schlusswort zum ersten Podcast des Jahres 2023. Wir hoffen also, dass die Digitalisierung uns auch hier im Laufe der Zeit zwar in die Karten spielt, aber die Kinderkrankheiten, die da jetzt noch bestehen, die mehr sind als Kinderkrankheiten, die im Prinzip noch ein System darstellen, was noch nicht so praxistauglich ist, wie wir uns das wünschen würden, sodass wir das spielen können. Ja, das ist das, was wir jetzt erstmal sagen können. Also es sind zwar erst 2 Wochen, aber diese 2 Wochen waren bisher schon hart, ne?
Also die 2 Wochen haben viel Verunsicherung gebracht, Rückfragen, Patienten, die dann nochmal nachgekommen sind. Und ich habe jetzt auch schon eine Patientin gehabt, die zur Sicherheit nochmal kam, weil sie doch nochmal einen Ausdruck haben wollte, weil sie sich nicht sicher war, wie ihr Arbeitgeber das tatsächlich umsetzt, weil der Arbeitgeber auch so große Unsicherheiten hatte. Mhm. Ja, also die Verunsicherung sorgt dafür, dass noch mehr Verunsicherung entsteht. Grundsätzlich muss man aber sagen, werden wir zurück zur rein papiergebundenen Variante sicherlich nicht mehr kommen. Man kann hier wirklich nur hoffen und da müssen wir Druck machen, dass diese Kinderkrankheiten, die das System hat, von der Gematik möglichst schnell ausgemerzt werden. Das war das Arztgespräch mit Christian Köhler und mir, Christian Sommerbrot. Unser Thema heute war die EAU. Digitalisierung schlägt Effizienz.
Und wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst gerne einen Kommentar auf unserer Webseite https://das-arztgespräch.de. Auch gerne Kommentare zur heutigen Folge, wenn ihr da noch Fakten, Anmerkungen oder sonst was aus der Praxis habt, würden wir uns freuen.
Ist ja echt sehr genau. Damit ihr keine Folgen verpasst, freuen wir uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert.
Diese und alle anderen Folgen unseres Podcasts, inklusive der zugehörigen Informationen und der Quellenangaben, findet ihr auf unserer eben episch detailliert dargestellten Webseite dasarztgespräch.de. Schön, dass ihr uns zugehört habt und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.